Aus dem Kopf, dein FASD-Podcast. Mit Geschichten und nützlichen Informationen rund um fetale Alkoholspektrumstörungen.
Manchmal treffe ich Menschen, bei denen ich schnell merke, da geht es nicht nur um Wissen über FASD, da geht es auch vor allem um eine Haltung. Ralf Neier gehört für mich zu diesen Menschen. Viele von euch kennen ihn vielleicht auch schon aus früheren Folgen dieses Podcasts. Wir haben bereits mehrere Gespräche geführt. Ich glaube, das waren schon 4 bisher. Und immer ging es darum, wie wir Menschen mit FASD besser verstehen können. Ralf arbeitet seit vielen Jahren in der Kinder- und Jugendhilfe und ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist der Aufbau von Strukturen für Kinder und Jugendliche mit FASD. Dabei geht es ihm nicht nur um Methoden, es geht auch um eine andere Art zu denken. Ich begrüße Ralf Neier.
Ja, guten Morgen. Schön, mal wieder hier zu sein. Hallo Wolfgang.
Ja, danke, dass du dabei bist.
Ja.
Und vor einigen Jahren kam Nina Tiatma, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, den Nachnamen dazu. Sie ist Erzieherin und hat lange in der stationären Jugendhilfe gearbeitet. Dort hat sie intensiv mit Kindern und Jugendlichen mit FASD gearbeitet. Sie bringt also einen umfangreichen Erfahrungsschatz mit. Der speist sich auch aus vielen Weiter- und Ausbildungen, die Perspektiven immer wieder erweitert haben. Ich begrüße Nina Tiatma.
Vielen Dank. Hallo Wolfgang. Ich bin das erste Mal dabei und freue mich richtig, mit dabei zu sein.
Ja, schön, dass du auch dabei bist. Und ja, dann höre ich jetzt auch gleich noch viel über eure Arbeit und Zusammenarbeit, was ihr da so auf die Beine stellt. Und was mich an eurer Arbeit besonders interessiert, das ist, wie ihr Fachwissen mit sehr viel Praxis verbindet. Und das ist ganz gut in einem Satz wiedergegeben. Ich weiß gar nicht, wo der herstammt. Wenn man FASD einmal wirklich verstanden hat, dann macht es Freude, mit diesen Kindern zu arbeiten.
Oh ja, da darf ich gerne einsteigen. Das ist mein Satz damals gewesen, als ich in die Gruppe gekommen bin und ich von FASD noch keine Ahnung hatte, noch nichts davon gehört habe. Und nach einem halben Jahr habe ich dann zu Ralf gesagt, ach Mensch, wenn man das verstanden hat, dann macht es einfach richtig Spaß, mit Humor die ganze Sache zu nehmen. Und das ist auch das, was Ralf und mich auch immer noch bis heute vereint und verbindet. Ja, genau.
Okay, bevor wir jetzt so richtig starten, zuvor noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn du, liebe Hörerin, lieber Hörer, noch tiefer in Themen rund um FASD einsteigen möchtest, lade ich dich ein. Im kostenlosen Webinar zeige ich, wie Familien und Menschen aus ihrem Umfeld den Alltag mit FASD besser verstehen und entspannter gestalten können. Und da geht's ja auch heute ganz viel darum, wenn wir über die Ausbildung, also die Weiterbildung, heißt das glaube ich richtig, zur FASD-Fachkraft, die ihr beide anbietet, macht. Was waren die Ideen? Ralf, du hast damit gestartet mit dieser Weiterbildung und was waren so die Ideen, was war dir auf deinem Weg bis dahin begegnet, was irgendwie in Angriff genommen werden muss?
Ja, die Ausgangslage war im Prinzip die erste Weiterbildung damals in Bremen zur FASD-Fachkraft, da war ich als Referent mit tätig. Da waren schon viele Interessierte, 2 Kurse, dann haben die damals wieder abgebrochen. Das war über mehrere Tage, da hatte ich einzelne Module. Dann haben wir vom Hof Seggert aus der Intensivwohngruppe, mit die Nina und ich da eben mit aufgebaut haben, mit dem Team damals, auch die Fachkraftausbildung vom Euladuswerk im Prinzip in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Münster aufgebaut. Und so haben sich verschiedene Weiterbildungen entwickelt, die sich damals primär aber an Menschen, die eher in ein Beratungssetting gegangen sind, was absolut erforderlich ist, FASD-spezifische Beratung anzubieten, aufgebaut. In meiner weiteren Entwicklung wurde aber klar, eigentlich braucht es nicht nur ein Konzept für Beratung, ein Weiterbildungskonzept für Beratung, sondern auch für den FASD-spezifischen Alltag. Das heißt, die Menschen, die im Alltag FASD-Unterstützer sind und versuchen, die Teilhabe zu ermöglichen, die haben doch mal eine andere Herausforderung als Menschen in der Beratung. Die Schwerpunkte mussten andere sein. Und so hat dann, es war ein mehr oder weniger Zufall, zum einen Fachpool in Herne, das Thema aufgegriffen, und mit dem systemischen interaktionstherapeutischen Ansatz haben wir gemeinsam eine Weiterbildung in Herne aufgebaut, die sowohl einen Beratungsansatz impliziert hat, aber auch mit dem Ansatz sehr praxis- und handlungsorientiert ist und sehr, also die Haltung, die diesem systemischen interaktionstherapeutischen Ansatz zugrunde liegt, passt einfach gut zu FASD. So, es geht viel um Glaubenssätze, Problemchancen und so weiter. Und so haben wir dort eine Fachkraftausbildung aufgebaut, mit aufbauen können. Und kurze Zeit später kontaktierte mich Bettina Sander vom Internationalen Bund. Und dort ist dann die zweite Fachkraftausbildung gemeinsam entstanden. Da hatte ich einen sehr viel größeren Anteil in der Umsetzung. Ja, und diese Zusammenarbeit hat 6 Jahre richtig gut funktioniert, und wir haben viele Sachen aufgebaut, und dann habe ich meinen Job nochmal gewechselt und im Vinzenzwerk parallel zu dem Ansatz in Soltau dann mit Nina gemeinsam selber eine Fachkraftausbildung zunächst mal geplant, hauptsächlich für die Kollegen intern in der Jugendhilfeeinrichtung in Münster. Wir haben das aber geöffnet, hatten dort 26 Teilnehmer. Und von diesem Modell, irgendwann war es zeitlich dann nicht mehr möglich, auch in Soltau noch weiter mitzumachen. Und dann haben wir gesagt, okay, das machen jetzt andere Referenten. Und Nina und ich haben daraufhin eben ein eigenes Konzept angefangen zu entwickeln und sind da jetzt im dritten Durchlauf. Und ab Januar 2027 haben wir jetzt entschieden, wird das unter dem Label faszinieren.org komplett in unseren Händen sein, und wir übernehmen auch die komplette Planung, Umsetzung der Veranstaltung und auch mit einer, wie wir finden, großartigen Neuerung. Aber da kommen wir später noch.
Vielleicht können wir kurz noch mal ein Stück zurückgehen, und du, Nina, könntest erzählen, wann du dazugestoßen bist und was so das Besondere an dieser Weiterbildung ist, die sich ja jetzt wahrscheinlich auch weiterentwickelt hat. Also im Vergleich zu anderen Fortbildungen, die es ja auch zum Glück gibt. Also das scheint auch wirklich ein Riesenbedarf zu sein.
Also ich bin gestartet in Bremen, bin ich dazugekommen. Wir haben 3 junge Frauen mit FASD weitergebildet. Das war einmal Ronja Burgstaller und Luise und Clara Andres. Ich bin dazugekommen und durfte sie in den ganzen Kurs begleiten und unterstützen und zu schauen, was braucht es, um diesen Menschen auch diese Weiterbildung zu ermöglichen und dass sie auch gut mitkommen. Ja, und so hatte ich dann den ersten Einblick auch in die Weiterbildung. Ich habe vorher auch noch in Herne selber die FASD-Fachkraft-Weiterbildung gemacht und danach in Bremen dann dazu gestoßen. Und für mich ist einer der Hauptpunkte, was auch immer wieder gefragt wird, ja, was machen wir denn dann? Wie gehen wir damit um? Was ist besonders auch in herausfordernden Situationen? Und das ist für mich primär, weil ich das auch in der stationären Kinder- und Jugendhilfe so kenne, man steht manchmal vor ohnmächtigen Situationen und weiß jetzt nicht, boah, wie geht's jetzt weiter? Und das ist für mich primär auch ganz, ganz wichtig, den Menschen und die TeilnehmerInnen mit reinzuholen. Und was es für Möglichkeiten gibt, in herausfordernden Situationen gut meistern zu können und handlungsfähig zu bleiben.
Ja, da hast du auch schon so ein bisschen meine nächste Frage angetickt. Also was ist eigentlich so die Zielgruppe? Also es gibt ja ganz, ganz viele Akteure dann in der Medizin, Forschung, Jugendhilfe, Schule, Familien, Behörden und so weiter. Und es scheint so ein bisschen eine Besonderheit zu sein, dass ihr auch Menschen mit FASD auch damit einbezieht und zu eurer Zielgruppe gehören.
Im Grundsatz ja, wir würden das auch gerne weitermachen. Wir haben in diesem Kurs, wo Nina als Coach dabei war, explizit für die 3, das war der erste und bisher auch einzige Kurs, der inklusiv, soweit mir bekannt ist, zumindest bundesweit stattgefunden hat. Und das war schon eine besondere Herausforderung, weil unser Kurs nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch durchaus Anteile hat von Selbsterfahrung, von, du hast es schon angesprochen, besonderer Haltung. Und Haltung kann man nicht über Wissen vermitteln. Haltung passiert in Kontakt, Haltung passiert durch Erfahrungsaustausch. Und das war eine besondere Herausforderung damals, dass das leider noch auf Eis liegt. Aber das ist immer noch ein Herzensthema, Menschen mit FASD viel, viel mehr mit einzubinden. Mhm. Denn Nina und ich haben beide viel auch von Menschen mit FASD und gemeinsam mit Menschen mit FASD gelernt und erlebt. Und denen die Möglichkeit zu geben, uns auch an dem inneren Erleben, das die haben, teilhaben zu lassen und damit auch nochmal anders vielleicht in die Öffentlichkeit oder Aufklärung reinzugeben. Es macht einfach eine Menge Spaß, braucht aber auch nochmal ein anderes Setting. Und leider ist es schwer, das so aufzubauen, einen Träger zu finden, weil dazu braucht man auch einen Träger und einen anderen Rückhalt, das mal eben aus der Hüfte zu schießen. Ist uns in dem einen Kurs gelungen, war auch mit einem wirklich großen persönlichen Einsatz von Bettina Sander, aber auch von Nina und mir. Und da war eine weitere Trainerin aus Berlin noch dabei. Hat Spaß gemacht, ohne Zweifel, und war auch ein Riesengewinn mit allen Anstrengungen.
Nehme an, dass eure Hauptzielgruppe auch Familien eigentlich sind. Also wahrscheinlich Pflegefamilien, Adoptivfamilien, Herkunftsfamilien oder die Fachkräfte, die auch noch so an der ganz nahen Alltagsarbeit dabei sind.
Absolut. Unser Kurs hat keine Voraussetzung an pädagogischer Ausbildung. Ich würde auch nicht sagen, Hauptadressaten sind Pflege- und Adoptivfamilien oder leibliche Familien, sondern alle Menschen, die Menschen mit FASD unterstützen möchten. Egal, ob sie bereits eine pädagogische Ausbildung haben oder nicht. Also bei uns sitzen Pflegeeltern, die sind dann aber im IT-Bereich tätig oder wo auch immer tätig. Das spielt überhaupt keine Rolle. Und unser Schwerpunkt ist eben auch, dass wir das ganze Dorf vor Ort haben wollen, weil aus meiner Beratungstätigkeit wird immer wieder deutlich, was Menschen sagen, ist, es ist nicht die Arbeit mit dem Kind, die 100% Herausforderung macht, sondern es ist das Unverständnis im Netzwerk. Und so haben wir in unserer Weiterbildung die Idee, wenn wir mal losgelöst von den eigenen Emotionen oder ein Stückchen weiter weg von den eigenen Emotionen Zugang haben zu viel, viel mehr Playern in unserem Netzwerk, mit denen wir tagtäglich in Berührung kommen, dann haben wir viel mehr die Chance, also A, auch das Wissen aus der anderen Ebene mitzunehmen Weiterbildung zur Verfügung zu stellen, so dass wir vielmehr auch ins Reflektieren, ins Verstehen kommen. Warum handeln die anderen aus der Perspektive? Und das ist zu Anfang immer mal eine kleine Hürde, weil da sitzen viele Menschen, die schon eine pädagogische Ausbildung haben, die sagen, wir wollen wissen, wissen, wissen und noch gar nicht den Erkenntnisgewinn mitbringen. Das bringt mir Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Und das zusammenzuführen, auch das zeichnet unseren Kurs aus. Nina und oder ich, einer von uns beiden ist immer da. Und wir gucken eben, dass wir im Rahmen dieser 18 Tage am Ende auch genau dieses Wissen zusammenführen, damit jeder für sich etwas mitnehmen kann und entsprechend am Ende handlungssicherer aus diesem Kurs rausgehen kann.
So. Ja, Nina, magst du mal konkreter erzählen, wie so eine Fachkraft-Weiterbildung dann läuft bei euch? Also was das Konzept ist, wie das aufgebaut ist und so?
Ja, erstmal haben wir vorab einen ganz großen Kollegen-Referenten-Pool. Den würde ich als zu Beginn gerne einmal schildern. Und zwar ist bei uns mit dabei Philipp Wenzel aus der FASD-Ambulanz in Wallstätte. Der macht einen Tag zu Diagnostik und medizinischen Medikamenteneinstellungen. Das ist ein großer Gewinn. Der ist jetzt schon den vierten Durchlauf mit dabei und ist so ein fester Bestandteil mittlerweile, der dann zu uns kommt und einen Tag gestaltet. Dann ist bei uns noch Luise und Clara Andres als die FASD-Twins, die viele Menschen ja auch kennen, die auch in der Öffentlichkeit viel unterwegs sind und darüber aufklären. Mit denen gestalten wir auch einen Tag zusammen, was das bedeutet, FASD und Erwachsenwerden. Also auch das Thema haben wir mit bei uns drin. Dann haben wir Kerstin Held mit dabei. Die werden auch einige Leute kennen. Die ist Vorsitzende im Bundesverband Behinderter Pflegekinder und die macht mit uns Inklusion und gibt uns einen Einblick in den Dschungel SGB 8, SGB 9, SGB 12 und macht das auf einer ganz tollen, humorvollen Art und Weise, weil auch ich finde das immer sehr schwer, was ist jetzt was, wo stellt man welche Anträge und so weiter, und Kerstin gibt da einen ganz tollen Überblick und da ist auch schön, sie mit im Boot zu haben. Dann haben wir auch, und das ist einer meiner Herzensangelegenheiten, das Thema Neurodeeskalation mit dabei. Die Kollegen aus Graz kommen und machen die Grundausbildung bei uns. Das bedeutet 3 Tage Grundausbildung Neurodeeskalation und qualifiziert einen dafür, auch nach Regensburg zu gehen, um dort auch die Vertiefung dort weiterzumachen. Also in unserer Weiterbildung ist quasi die Grundausbildung Neurodeeskalation mit bei uns drin. Das ist so eine Herzensangelegenheit von mir, weil das war für mich ein ganz, ganz großer Schlüssel. Die neurobiologischen Prozesse im Gehirn zu verstehen. Also wie funktioniert eigentlich ein Gehirn und wie funktioniert auch ein Gehirn mit einer FASD-Diagnose und wo können wir in herausfordernden Situationen andocken? Also was gibt es für Möglichkeiten, wenn Menschen in Alarm geraten? Wie kann ich gut auf diese Menschen eingehen? Und das wird ein ganz, ganz großer Teil auch bei uns in der Weiterbildung, weil es viel auch um Nervensystem geht, um ganz viel biologische Prozesse des Körpers. Und ja, damit beschäftigen wir uns viel und das ist einfach total spannend. Dann gehört zu unserem Referentenpool auch noch Samantha Seibel, die als Sozialpädagogin und hat eine Wohngruppe für erwachsene, junge Männer aufgebaut. Und auch sie bringt einen ganz großen Erfahrungsschatz mit und freuen uns auch, sie mit im Boot zu haben, um da auch nochmal genauer hinzugucken, wie das im Erwachsenenbereich, Wohngruppensetting und was muss man noch alles beachten.
So, ich merke, dass da ganz viele aus eurem Referentenpool auch schon in dem Podcast waren.
Stimmt.
Dann nochmal gerade Namen aufgeschrieben, die ich vielleicht auch nochmal mit in den Podcast nehmen könnte. Vielleicht frage ich euch da auch, um eine Referenz dann und Kontakt herzustellen.
Also wir haben noch 2 weitere Themen, die im FASD-Alltag eine große Rolle spielen, nämlich Trauma und FASD und auch Sexualität und FASD. Und auch da haben wir eben zwei Menschen aus der Praxis dazu geholt. Alle Menschen, die wir als Referenten angesprochen haben, die uns wichtig waren, haben wir immer großen Wert drauf gelegt, dass die Verbindung zwischen Theorie und Praxis eine große Rolle spielt. Und auch mit Nina Holtkamp und mit Larissa Eberling, die die Themen Trauma und Sexualität bedienen, haben wir eben genau 2 Referentinnen, wo auch noch der Gedanke, Humor hilft nicht nur handeln, sondern nicht nur heilen, sondern auch handeln, einfach eine große Rolle spielt. Und im letzten Modul im Prinzip finally kommt noch Henriette Hansen, ehemals Clownin aus der Richtung von Herr Hirschhausen, Humor hilft heilen. Mhm. Und Henriette ist inzwischen aber viel, viel mehr als nur Clownin, sondern Resilienztrainerin und hat einfach ganz, ganz viel im Gepäck. Und das ist so noch das Schmankerl am Ende im 6. Modul, wenn dann die Zertifikatsarbeiten vorgestellt werden, haben wir da nochmal einen Abschluss, wo es den ganzen Tag mit viel Humor um das Thema Resilienz geht. Also wie erhalte ich meine eigene Wirksamkeit, wie erhalte ich meine Vision? Es ist ein Netzwerk entstanden, auf das ich mich schützen kann, ein neues Fundament, das ist in allen Gruppen passiert. So dass einfach ganz viel in diesem zwischenmenschlichen, fachlichen und persönlichen Kontakt, dass da Raum für ist, dass ich da was entwickeln kann.
Ja, wir sprechen ja jetzt von der nächsten Weiterbildung, das ist im nächsten Jahr, 2027 sind wir da schon.
Genau.
Und ich glaube, ihr habt dann 6 Module, wenn ich das richtig gezählt habe, die dann so über ein ganzes Jahr verteilt sind, also bis 28 dann sogar laufen.
Es sind 6x3 Tage, also insgesamt 18 Tage. Wir haben in Zetten einen tollen Träger gefunden, den ich damals, also vor fast, ich glaube, 25 Jahren mit aufbauen konnte als Vorstand, den Kreisel e.V.
Ich weiß nicht, ob alle unsere HörerInnen wissen, wo Emstetten liegt.
Oh, Emstetten, ich möchte nahezu sagen, der Nabel der Welt für jemanden, der dort geboren ist. Mhm. Ansonsten ein relativ eine Kleinstadt im Münsterland, circa 30 Kilometer nördlich von Münster. Da, wo andere Leute Urlaub machen, leben wir. Das berühmte Münsterland zum Fahrradfahren, das findet in Emstetten jeden Tag statt. Und ja, da haben wir, wie gesagt, einen Träger gefunden, dessen Räume wir nutzen dürfen für die Fortbildung. Mhm. Der selber ein eigenes Interesse natürlich auch hat, mit einem großen Bereich für Schulbegleitung, offenen Ganztag und tatsächlich aber auch Erziehungsberatung und auch Vormundschaften macht. Und da habe ich schon die Vereinsmitglieder einige Male schulen können in Sachen FASD, den Vormundschaftsbereich, und habe da immer wieder engagierte Menschen treffen können. Nach all den Jahren hat sich das aufrechterhalten. So, von daher, ja, es findet in Emstetten statt. Es gibt einen Bahnhof, das ist das Gute, man kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, aber auch über die Autobahn. Dürfte kein Problem sein.
Ja, wenn wir uns mal 10 oder sogar 20 Jahre zurückbeamen, dann hätte ich wirklich gerne so eine Weiterbildung auch mitgemacht. Aber ja, ihr kennt ja die Entwicklung der FASD-Themen. Vor 10 Jahren war das noch ganz mau, und in diesen letzten Jahrzehnten hat sich ganz viel getan, und es ist aber auch noch ganz viel notwendig.
Bin ich völlig bei dir. FASD Deutschland hat viele Jahre als nahezu Alleinkämpfer das auf den Weg gebracht. Und Gott sei Dank ist es uns gelungen, im Jahr 2024 einen Bundesverband zu gründen. Wir haben in der Steuerungsgruppe seit 2019 daran gearbeitet, die Jahre 22, 23 sehr intensiv, und haben dann 24 endlich den Start des Bundesverbandes auf den Weg bringen können. Und dort wirken Nina und ich, also ich bin selber Gründungsmitglied, und wir beide wirken da auch im Fort- und Weiterbildungsausschuss mit, weil es perspektivisch eben auch Standards geben soll für die Fort- und Weiterbildung, so dass Menschen, die dann als FASD-Fachkräfte unterwegs sind, eben auch sagen können, ja, es gibt den Bundesverband, und der hat auch die Standards unserer Weiterbildung überprüft, so dass Anstellungsträger einfach auch sich auf die Qualität verlassen können. Zurzeit kann man das nur anhand des Portfolios der Referenten, mit denen dort gearbeitet wird. Ja, die Referenten, die wir haben, kennt man. Das ist auch ganz gut so. Und die stehen eben auch für das, was wir als Haltung und auch als Handlungsorientierung anbieten wollen.
Ja, insofern habe ich auch gar keine Hemmung, heute hier eine Werbeveranstaltung zu machen. Es ist ja sonst hier in dem Podcast nicht so üblich, also höre ich lieber auch so den Geschichten zu, den Menschen zu erzählen haben, die mit FASD zu tun haben. Aber da habe ich kein schlechtes Gewissen, hier Werbung rauszupuschen, auch für euch oder auch für meine Angebote. Und das trägt mit Sicherheit dazu bei, dass einfach die Landschaft da vielgestaltiger wird und so Lücken dann auch noch, ja, vielleicht nicht gestopft werden, aber schon mal sichtbar werden. Das wäre schon mal ein erster Schritt.
Ja.
Wolltest du gerade was sagen?
Ja, ich wollte noch, ja, gut erkannt, danke. Ich wollte noch kurz was ergänzen, und zwar zu dem Aufbau nochmal. Wir haben jetzt unsere Referenten vorgestellt, die so mit dabei sind. Und die restlichen Tage, die natürlich noch zur Verfügung stehen, sind Ralf und ich immer gemeinsam da, wenn keine anderen externen Referenten da sind, und machen ganz viel natürlich zum Thema FASD. So einfach nochmal ganz viel Wissensvermittlung auch, aber auch, wir haben ja gesagt, der Teilhaltung, Austausch ist uns sehr wichtig. In dem ersten Modul ist es häufig so, dass wir erstmal den ersten Tag uns kennenlernen und gucken, aus welchen Bereichen kommen die ganzen Menschen, so dass wir ein Fundament schaffen, dass wir uns auch gut austauschen können und auch Sachen sagen können und dürfen, die wichtig sind für die Entwicklung der Haltung auch. Und ich finde das so schön in den anderen Modulen. Man sieht in diesem Jahr eine ganz, 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 ganz tolle Entwicklung von den Menschen, die anfangs zum Beispiel sehr im Alarm gekommen sind und es war super viel los zu Hause. Und nach dem dritten, vierten Modul merkte man schon eher eine Gelassenheit und schon Ideen der ersten Umsetzung zu Hause und Haltungsveränderungen, die dann so in diesem Prozess stattfinden. Ich finde das immer ganz gut zu sagen, okay, man kann eine Weiterbildung 1-2 Tage oder auch 3 Tage zur FASD machen, dann nimmt man schon einiges mit. Das Besondere bei uns finde ich, dass wir eine ganze Zeit zusammen in diesem Prozess halt unterwegs sind. Und es gibt immer den Raum für Fragen, wir stehen immer zur Verfügung, wenn irgendwas kriselig ist, wenn es knusprig wird, stehen wir auch dort immer wieder zum Austausch und mit Ideen, Einzelgesprächen oder auch, also es gibt einen ganz Jahresprozess und das finde ich schön, wenn am Ende die Menschen rausgehen und sagen, wow, bei uns hat sich richtig was verändert. Oder ich habe mich auch wirklich da verändern können und auch dürfen. Ja, das wollte ich nochmal einmal erwähnen.
Also da können wir jetzt gut zu dem Thema Haltung und den zentralen Konzepten im Umgang mit FASD kommen. Ich werf da einfach mal so Stichworte rein, die ihr auch so in der Fortbildung habt. Und ich weiß nicht, wer dann wie anfängt, dann einigt ihr euch, wer das beantwortet. Also, erstes Stichwort, Krise ist nicht Normalität. Was meint ihr mit diesem Satz?
Ja, das ist nur der erste Teil vom Satz, Wolfgang. Du hast den wichtigsten unterschlagen.
Okay.
Es ist nicht Normalität, aber es braucht eine Normalität in Krise.
Okay.
FASD hatte immer wieder was mit Krise zu tun. Das strukturell geschädigte Gehirn kommt an Grenzen, kommt in Überforderungssituationen. Wir erkennen diese häufig sehr spät, so dass sich bei uns schon, also das, was ich in der Beratung häufig höre, ich habe das überhaupt nicht gesehen und plötzlich war die Krise da und wir wissen inzwischen, also auch durch unsere Weiterbildung in Neurodeeskalation, es gibt immer einen Vorlauf. Wir wissen aber auch, dass der bei FASD nur schwer zu erkennen ist, diese sogenannten Orientierungsphasen oder Orientierungsfragen. Sehen wir häufig gar nicht, beziehungsweise durch unser Bewertungssystem nehmen wir die gar nicht als Hilfeanfragen wahr. Und dann kommt es eben zur Krise und am Ende wird es ein Machtkampf. Und auch das erleben wir immer wieder. Also und unabhängig, ob das in Pflege-, Adoptivfamilien, leiblichen Familien oder auch in Jugend- oder Eingliederungshilfe stattfindet, in der Eingliederungshilfe noch viel mehr, wie ich das erlebe, kommt es zu diesen Machtkämpfen, weil Hilfeanfragen beantwortet werden eigentlich, du bist ja schon groß und wir haben ja den Auftrag, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Da fehlt ein Stück Wissen. Und wenn dann Jugendliche, Heranwachsende, aber eben auch Kinder sich entsprechend nicht so verhalten, weil sie es nicht können, dann entsteht Krise. Und der eine Teil von, welche Normalität brauchen wir in Krise, das ist auch so, wir arbeiten an Glaubenssätzen, also sich von Glaubenssätzen zu verabschieden, zu gucken, sind die hilfreich oder nicht? Wenn hilfreich, dann machen wir die natürlich weiter. So, aber eben auch zu gucken, so wie Jeff Noble das auf unserem Vortrag im Juni vergangenen Jahres gesagt hat, it's the brain. Also es ist das Gehirn, es ist eine strukturelle hirnorganische Schädigung. Und welche Normalität können wir in Krise dann entwickeln? Grundlage ist die Selbstregulation. Aber eben, da kommen noch ganz viele Strategien am Ende dazu, die sowohl kindbezogen sehr unterschiedlich sein können, als auch unterstützerbezogen sehr unterschiedlich sein können. Und das ist immer wieder der Prozess, wo wir versuchen, Wege zu finden, die Krise als korrigierende Erfahrung möglich machen, so dass dann eben wir durch die Krise eher die Chance haben, uns als Trainer vielleicht zu sehen, zu sagen, okay, wir coachen das jetzt so, wie wir Fahrradfahren lernen, dann braucht es verschiedene intensive emotionale Erfahrungen. Die sind anstrengend, die sind herausfordernd. Aber auch das merke ich immer wieder, dass Pflegeeltern, Kollegen, Kolleginnen aus Wohngruppen dann zurückkommen und sagen, boah, da war so ein Knackpunkt, ein positiver Knackpunkt. So wie beim Fahrradfahren auch. Irgendwann kann man gleichzeitig treten, lenken, bremsen. So. Und das kriegt einen Automatismus und genau diese Abläufe sind eben Ziel, dass wir immer wieder Impulse reingeben, dass wir zur Reflexion zur Verfügung stehen in den Kursen, aber auch zwischendurch. Und dass wir genau diese Erfahrung vertiefen können und die im Prinzip Teilnehmer zu guten Trainern ausbilden, also zu Coaches im Prinzip ausbilden. Die brauchen aber selber dann auch manchmal eben noch Coaching. Das kann man nicht einfach nur durch Erzählen vermitteln. Das muss man selber auch spüren. Und man muss ein Gefühl dafür kriegen, wie fühlt sich das denn an, so da eben Schritte zu machen. Man muss das auch aushalten können. Also auch das ist ja eine ganz große Herausforderung. Ja, Konflikte, wie die Karin Malaisier, die Trainerin aus dem letzten Jahr, immer so schön gesagt hat, dann wurde es richtig knusprig. Ich finde das Wort so schön, weil das Wort nicht weniger bewertend ist. Aber ich habe viele knusprige Situationen erlebt und also dann noch atmen zu können und nicht selber in Alarm zu geraten, ist einfach ein Trainingsprozess. So. Und das kann man lernen, dass man da mit einem Humor, mit einer Gelassenheit drauf gucken kann. Und das auch in die Umsetzung zu kriegen. Das ist so der Teil, den wir machen.
Ein guter Punkt, zum nächsten Stichwort zu kommen. Neurodeeskalation ist ja schon ein paar Mal gefallen. Was bedeutet das in der FASD-Praxis im Alltag?
Lena, magst du?
Ja, kann ich machen. Genau, Deeskalation, was bedeutet das? Wir haben zum einen, gehen wir erstmal darauf ein, wie ist die Gehirnlogik aufgebaut und wenn Menschen in Alarm geraten, was für ein Gehirnteil funktioniert eigentlich noch? Das ist häufig das Stammhirn. Und wie können wir auf Stammhirnebene reagieren? Und da ist ein großer Teil, der auch uns über die Jahre immer geprägt hat, Connect Before Correct. So, und da muss ich erst Kontakt wiederherstellen, Bindung aufbauen, bevor ich irgendwas korrigiere an Verhalten oder womöglich ja dann noch Konsequenzen ausspreche, die auf einem anderen Blatt stehen. Wichtig dabei ist, wie gehe ich eigentlich in Kontakt? Wie sieht so ein Kontakt eigentlich aus? Häufig sind wir Sozialpädagogen, Erzieher und Menschen, die mit Menschen zusammenarbeiten. Wir wollen immer schnell eine Lösung haben. Wir schlagen das mal vor und wir sind schnell immer ein Stück viel, viel zu weit. Und auch da gehen wir in Übungen und gehen wieder zurück. Und was bedeutet das eigentlich, sich erstmal zu connecten, Bindung wiederherzustellen? Weil wir können auf dem Stamm hier nur auf Bindungsebene erstmal antworten. Ich bin da, ich sehe dich und ich sehe dein Problem. Und auch dann gerät es schnell, dass man in diese Überforderung kommt. Wir sagen ganz viel und Sprache ist in dem Moment einfach gerade nicht möglich. Wenn es solche Situationen gibt, wo Menschen in Alarm sind, da kommen wir mit Sprechen nicht weit. Weil das Sprachzentrum ist einfach vorne im präfrontalen Kortex, der gerade ausgeschaltet ist oder nicht gut arbeitet, sagen wir es so. Und wie können wir mit Bindungsantworten antworten? Und damit wir auch nicht bedrohlich wirken, weil häufig wird das dann auch als Bedrohung wahrgenommen, dass wenn wir da stehen wie ein Säbelzahntiger, sag ich mal, und unser Nervensystem ist total aufgeregt, das wird spürbar für den Gegenüber. Und deswegen ist auch immer der erste Schritt, sich zu regulieren und Kontakt aufzunehmen. So, das ist einer der großen Schlüssel, die wir bearbeiten werden.
Ja. Okay. Ich habe noch ein Stichwort, Intensivcoaching. Also das ist ja das, was noch mal deutlich über diese Module und die Fortbildung hinausgeht. Was macht ihr da?
Ja. Seit diesem Jahr, wir haben jetzt gerade in der vorletzten Woche mit dem Kreis Steinfurt hier, unserem örtlichen Landkreis, die Leistungsvereinbarung abstimmen können, die es jetzt für faszinierend.org eben auch gibt. Und wir haben im Rahmen der Weiterbildung das jetzt so verankert, dass die Ausbildung an sich Teil der Leistungsbeschreibung ist, aber eben ein Intensivcoaching hinzukommt, weil die Erfahrung auch der letzten Jahre, das war ein Feedback der Teilnehmenden, also das ist der eine Aspekt, Wir kommen nach Hause, sind voller Enthusiasmus, haben ganz viel Energie mitgebracht, haben 3 Tage quasi im positiven Sinne Brainwashing FASD gemacht. Und dann treffen wir auf unser Netzwerk zu Hause, auf das Team oder auf den Lebenspartner, Partnerin. Und die sind gar nicht so amused, weil die waren 3 Tage im Solo-Modus mit den Kindern und sind eher angestrengt. Und man wird plötzlich zum Multiplikator. Und das haben wir in den vergangenen Modulen schon gesagt, dass wir das Dorf quasi, dass wir selber ja so schätzen bei uns in der Weiterbildung, dass wir auch das Dorf vor Ort mit unterstützen. Und für die immer im Rahmen der Weiterbildung jetzt auch eine Weiterbildung, also eine Fortbildung angeboten haben. Und das toppen wir jetzt noch dadurch, dass wir regelmäßig zwischen den Blöcken Intensiv-Coachings für die Teilnehmenden anbieten. Also online wie auch, wenn das leistbar ist, auch in Präsenz. So dass wir rausfahren und gucken, wie kriegen wir das Dorf ins Boot. Weil vor Ort braucht es genauso wie in unserer Weiterbildung das Helferdorf, das aktiviert werden muss. Und es ist immer schlecht, wenn der Mensch, der so im unmittelbaren emotionalen Kontakt mit den Menschen mit FASD ist, gleichzeitig auch die fachlichen Aspekte in Krisengesprächen oder in Planungsgesprächen, wie auch immer, also wenn er beide Hüte auf hat. So, das eint eigentlich alle, es ist immer wieder ein Punkt, zu gucken, wie kriegen wir auch diese Rollen getrennt und wie kriegen wir da einen Backup hin. Die Fachhochschule Münster macht das ähnlich, da kommt immer jemand aus der Leitungsebene mit und da wird die Leitungsebene mitgeschult, damit das eben einen Rückhalt hat in den Einrichtungen. Und auch da haben wir gesagt, diesen Teil, da müssen wir mehr rein und haben das jetzt mit eben aufgebaut. Und da kann man noch wählen im Rahmen der Angebote, wie viel zusätzliches Coaching braucht es dann für einzelne Systeme. Das kann man mitbuchen und Gott sei Dank, da wir jetzt eine Leistungsbeschreibung dafür haben, wird es auch leichter sein, das bei den Jugendämtern als Hilfe vorzuschlagen, dass dann auch die Jugendämter die Kosten für dieses Gesamtpaket übernehmen, was im Grundsatz deutlich günstiger ist, als wenn ich beispielsweise Einzelcoaching mache. Der Kreis Steinfurt hier war erstmal auf der wirtschaftlichen Ebene auch sehr angetan von dieser Idee, weil auch da der Pflegekinderdienst natürlich riesen Herausforderungen hat, wie überall bundesweit. Und es gibt ja Gott sei Dank viele, auch Landesjugendämter hin, die sich jetzt anders ausstellen, weil wir einen riesen Mangel haben an Pflegeeltern und erkannt wird, wie groß die Ressource da auch ist. Dass wir die Menschen gebrauchen, weil ihnen ein unfassbares Engagement zeigen, um Kindern ein Zuhause zu bieten, eine Familie zu bieten und dort auch abgeholt gehört werden.
Ja, vielen Dank. Ich probiere mal eine Zusammenfassung. Also ich habe hier heute Nina Tiatner und Ralf Neier, die gemeinsam eine Weiterbildung zur FSD-Fachkraft entwickelt haben. Und der Ansatz verbindet Fachwissen, vor allem aber auch Haltung und praktische Erfahrungen. Und der zentrale Gedanke der Arbeit, der immer wieder auch vorkam heute in unserem Interview, in der Podcast-Folge, das ist Beziehung vor Korrektur. Und die Weiterbildung richtet sich an Fachkräfte, Eltern, Menschen, die mit FSD arbeiten und ganz weit gefächert eigentlich alle, die mit FSD zu tun haben. Und ein ganz wichtiger Bestandteil ist der Austausch zwischen den Teilnehmenden und das gemeinsame Lernen eben und auch, wie wir zuletzt ja auch noch gehört haben, so das Intensivcoaching, was das bestimmt auch noch mal deutlich ergänzt. Habe ich noch irgendwas vergessen?
Hättest du nicht besser so kurz zusammenfassen können, Wolfgang. Danke, nein.
Ich hätte noch eine Ergänzung, dass jeder Teilnehmer auch einen Gutschein bekommt für das Helfernetzwerk, was so um den Menschen herum sind. Ein Gutschein für eine Basisschulung von uns. Ralf.
Ja. Mhm.
Das hatten wir noch nicht erwähnt. Das ist, ja, da wir ja immer das ganze Dorf mit dabei haben wollen, haben wir gesagt, okay, es gibt für jeden einen Gutschein, der bei uns an der Basisschulung teilnehmen kann.
Okay. Damit sind wir jetzt am Ende der Folge angelangt. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, vielleicht waren einige Gedanken dabei, die dir wirklich in deinem Alltag mit FSD auch weiterhelfen. Und vielleicht ist auch dein Interesse für das FSD-Fach, für die FSD-Fachkraft-Weiterbildung geweckt. Und wenn du mehr über die Arbeit meiner heutigen Gäste erfahren möchtest, dann schau gerne in die Shownotes. Dort findest du Links und weitere Informationen. Und wenn du den Alltag mit FSD besser verstehen möchtest, und dann lade ich dich zu meinem Webinar FSD OK ein. Dort zeige ich, wie Familien und Menschen aus ihrem Umfeld den Alltag mit FSD besser verstehen und entspannter gestalten können. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und natürlich besonderen Dank an Nina heute und Ralf.
Dankeschön, sehr gerne.
Wolfgang, ich danke auch. Und du hast schon gesagt, das war Werbung. Ja, das war Werbung, aber es war auch die Geschichte. Deswegen hat es auch noch den Anteil, wie wir dazu gekommen sind, dass wir uns an der Stelle so engagieren. Und ich bin sehr froh, dass wir damals so viel Unterstützung hatten. Und möchte davon einfach gerne auch einen Teil weitergeben. Und dafür ist so ein Podcast wie deiner so groß geworden. Ich kann mich noch an die ersten Folgen erinnern. Ganz wertvoll, dass du da eine Öffentlichkeit schaffst. Das ist einfach großartig. Ja. Dafür auch nochmal meinen Dank.
Vielen Dank zurück, ja.
Ja, ich kann mich an die Spaziergänge durch die Rieselfelder erinnern, wo wir versucht haben, irgendwie zu gucken, wie kann es denn starten und hast du eben gesagt, ich bin fast bei Folge 100. Das ist so, Hut ab. Durchhalten ist offenbar eine deiner Kompetenzen.
Okay, danke.
Ja, super.
Ja, dann bleibt mir nur noch Tschüss zu sagen und viel Erfolg mit euren Angeboten und Tätigkeiten. Ja, danke.
Dankeschön.
Tschüss. Ja. Tschüss. Danke, tschüss.